Das Bundesverfassungsgericht hat die Vorratsdatenspeicherung gekippt. Doch vor allem Unionspolitiker, allen voran Bundesinnenminister Thomas de Maizière, sehen darin lediglich eine Unterbrechung ihrer Anstrengungen, die Massenspeicherung von Telekommunikationsdaten doch noch durchzusetzen. Der bundesweit aktive Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung ruft daher nun zu einer Kampagne gegen diesen zweiten Anlauf auf. Ich spreche nun am Telefon mit Padelun vom Arbeitskreis. Guten Morgen, Padelun.
Schönen guten Morgen, hallo.
Padelun, wie stark schätzen Sie denn die politischen Kräfte derer ein, die jetzt auf eine rasche Neuregelung bezüglich der Vorratsdatenspeicherung drängen? Innenminister de Maizière zum Beispiel verlegt sich in seiner Argumentation auf Vorgaben aus Brüssel, die umgesetzt werden müssten.
Naja, das ist alles nichts Neues. Das Spannende ist ja, da sind jetzt lauter neue Leute, neue Parlamentarier, neue Minister, die sich erst mühsam in die Sachen reinarbeiten müssen, die jetzt die alten komischen Argumente wieder serviert bekommen, die wiedergeben. Und mein Gott, und die Argumente haben wir alle schon vor 2 Jahren widerlegt. Und wenn die klug wären, würden sie einfach auf unsere Webseite gehen mit www.vorratsdatenspeicherung.de, das einmal durchlesen und dann sagen, okay, hat eh keinen Sinn, wir lassen es sein, wir brauchen kein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung und wir werden auch einfach keins machen.
Vielleicht haben ja noch nicht alle Hörer von Radio Frei auf ihrer Webseite geguckt. Können Sie uns kurz sagen, wie Sie argumentieren und wie das dann sozusagen auch gegen die Vorgaben aus Brüssel, die gibt es ja tatsächlich, Bestand hat?
Ja, 2 Fragen in einer. Ich fange mal mit den Vorgaben aus Brüssel an. Das ist natürlich ein gewisser Haken, dass wir, wenn wir in Deutschland sagen, wir werden die Vorratsdatenspeicherung nicht einführen, gegen Auflagen aus Brüssel verstoßen. Das will man eigentlich nicht als in Anführungszeichen guter Europäer, weil man möchte ja im Frieden mit den anderen Ländern leben. Das heißt aber, dass wir in Brüssel, also in der EU, diese Vorgabe wieder kippen müssen. Und die Kommissarin Viviane Reding hat auch sich bereits, bevor das Urteil, kurz vorher, bevor das bekannt gegeben wurde, gesagt, sie wollen das nochmal neu überprüfen. Und mittlerweile gibt es auch eine andere Situation in der EU. Mittlerweile gilt der Lissabon-Vertrag. Mittlerweile hat das EU-Parlament, also die Vertreter, die wir da hinschicken, die wir gewählt haben, ein Mitspracherecht. Und wir haben es schon gesehen bei der Abstimmung zu SWIFT, also ob unsere Bankdaten den USA einfach überreicht werden auf dem goldenen Tablett, ob das gemacht werden soll, gab es ein ganz klares Votum dagegen. Das ist vorerst, auch da muss ich ja sagen, vorerst abgeschafft. Das heißt, man kann wirklich was verändern, man kann etwas bewirken. Und das müssen wir nun auch in Deutschland schaffen, dass wir gucken, was auch in den anderen Ländern, EU-Ländern als Protest vorhanden ist und wie man da auch helfen kann, dass das größer wird, dass der Protest klarer wird und dieses unglaublich komplexe Thema zwischen Populismen und Pseudokriminalität und Scheinterrorismus und tatsächlichen bösen Dingen so gefasst werden kann, dass man da nicht um Sinn und Verstand kommt und dann Gesetze macht, die letztendlich nur in einen Überwachungsstaat und Totalitarismus führen. Ja, dass man das vermeidet.
Jetzt kann ich
auf den ersten Teil der Frage noch eingehen.
Mhm.
Ich möchte einfach mal ein paar Flöcke einschlagen. Also wo gibt es Diskrepanzen? Es gibt zum Beispiel im Moment diese vielen Leute, die sagen, wir brauchen unbedingt Vorratsdatenspeicherung, weil sonst hätten wir zum Beispiel die Sauerland-Gruppe gar nicht fassen können. So, ist natürlich doll, das war 2007, als man die bemerkt haben, da gab es noch gar keine Vorratsdatenspeicherung. Die Gruppe wurde eh bekannt, weil das CIA den deutschen Behörden dann Tipp gab. Also in anderen Fällen, wo gesagt wird, wir brauchen unbedingt Vorratsdatenspeicherung, weil wir sonst keine Amokläufe, die angekündigt sind, verhindern oder einen angekündigten Selbstmord. Funktioniert auch nicht, weil solche Vorratsdaten erst nach 3 Tagen überhaupt zur Verfügung stehen, wenn sie erhoben worden sind. Das heißt, da reichen die üblichen Daten, die man sowieso bei den Providern hat. Das heißt, da wird so viel Unsinn erzählt und so viel Halbwissen verbreitet, das ist auch in den Köpfen zum Teil von den Politikern drin, die ja auch verwirrt sind, was nun technisch eigentlich wirklich geht und was wirklich gespeichert wird. Und da kommt so ein gequirlter Unsinn raus, dass man sich wirklich manchmal an den Kopf fragt und sagt, Leute, setzt euch doch mal ganz in Ruhe hin, guckt euch mal ganz genau an, was da ist, guckt euch einfach mal auch Kriminalitätsstatistiken an. Also wenn wir uns welche angucken, dann sehen wir, dass wir in Deutschland immer ein bestimmtes Maß an Kriminalität haben und das wird nicht mehr, das wird auch nicht unbedingt viel weniger, es wird aber eher weniger als mehr und damit muss man halt in einer gewissen Form leben und darüber, dass wir irgendwie Daten von allen braven Bürgern speichern, werden wir die bösen Verbrecher nicht finden.
Aber Hauptargument ist ja immer der Terror und der kommt ja von außen.
Naja, ich weiß jetzt nicht, ob Sie viel Angst vor Terror haben. Ich glaube, wenn ich eine Hörerumfrage machen würde bei Ihnen, dann würden Ihre Hörerinnen und Hörer mir sicherlich nicht sagen, dass die Terrorangst ganz oben auf Ihrem Blättchen im Zettel steht mit Note ganz, ganz doll und schlimm und viel Angst und schützt mich davor, sondern das sind ganz andere Sachen. Da ist die Angst zu verarmen, also keinen Job zu finden, zu wenig zu verdienen, um überleben zu können. Das steht ganz oben, die Angst vor dem Absturz, vor dem sozialen Absturz. Die ist ganz oben, die Angst vor Krankheiten ist da, die Angst vor Unfällen ist da. Die Terrorangst, die die Deutschen haben, ist ganz weit unten, wo sie auch hingehört, weil in Deutschland gibt es so gut wie keinen Terror, wenn man mal vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen und den Privatsendern absieht.
Was ist denn Ihrer Meinung nach von den politischen Befürwortern des Karlsruher Urteils, also Justizministerin Leuthardt Schnarrenberger oder dem Bundesbeauftragten für Datenschutz Peter Schaar zu halten? Also inwieweit unterscheiden sich deren Forderungen von denen Ihres Arbeitskreises?
Die unterscheiden sich eigentlich überhaupt nicht. Also gut, Peter Schaar, den lasse ich mal ein bisschen außen vor. Der hat immer bemüht, sich sehr, sehr, sehr neutral zu verhalten gegenüber der Datenschutzbewegung der Neuen in Deutschland. Frau Leuthardt-Schnarrenberger hat ja nun als Privatperson zusammen mit Gerhard Baum und anderen auch gegen die Vorratsdatenspeicherung geklagt. Sie hat Verfassungsbeschwerde eingereicht, wie eben 34.500 andere Leute auch. Und ist nun eine erklärte Gegnerin davon, hat nun aber das Problem, dass sie nun auch Justizministerin ist, eigentlich dieses Gesetz verteidigen müsste. Es ist ja vom Parlament beschlossen worden, was sie aber nicht tun kann. Jetzt macht sie halt das einzig Vernünftige, was man machen kann. Man sagt erstmal, wir werden jetzt nicht schnell ein neues Gesetz machen. Also schon gar nicht nach den vielen Protesten, die es gegeben hat, und dann dieser regelrechten Abwatschen durch das Bundesverfassungsgericht, der ja wirklich diese schwarz-rote Regierung also eine schallende Ohrfeige verpasst hat, dadurch, dass dieses Gesetz also auch noch für nichtig erklärt wurde. Das ist also mit sofort eingestellt wurde, dieses verfassungsfeindliche Gesetz. Da setzt sie sich nun hin und sagt, ja, jetzt machen wir nicht ruckzuck ein neues Gesetz, sondern dann denken wir jetzt wenigstens erstmal drüber nach. Das muss sie so sagen, es gibt einen Koalitionsvertrag, aber ich denke, Frau Leuthardt-Schnarrenberger weiß genau, ein Gesetz in der Art brauchen wir nicht. Wenn wir es brauchen, dann höchstens, damit CDUler glauben, sie hätten ihr Gesicht noch nicht verloren. Und dass sie das schon verloren haben, das gehe ich Ihnen schriftlich, weil das, was da im Bundestag gemacht wurde und nicht nur bei CDU-Politikern, da muss sich die SPD und eben auch Teile der FDP und anderen total an die Nase fassen, das ist wirklich ein Gesichtsverlust für die Politik, der, ja, von dem werden sie sich nicht so schnell erholen.
Also schätzen Sie das Kräfteverhältnis derart ein, dass sich die Unionspolitiker da nicht durchsetzen werden?
Dazu müsste ich jetzt Politiker sein. Ich bin Künstler von Beruf. Ich sage mir, die Vernunft setzt sich eigentlich immer durch und Intelligenz wird siegen und der Klügere gibt zwar nach, aber er setzt sich durch. Aber
das sind sehr optimistische Worte.
Naja, wenn ich nicht Optimist wäre, dann würde ich jetzt auch Zyniker sein und riesig viel Geld scheffeln, statt mich darum zu kümmern, dass wir in Deutschland nicht unsere Freiheit komplett gegen die Wand fahren. Ich habe schon die Befürchtung, dass sich weiterhin beharrende Kräfte da hinsetzen und sagen, wir machen jetzt das so, weil die Leute glauben uns. Also ich muss mir mal so jemanden angucken. Ich habe jetzt gerade mit dem Vorsitzenden aus dem Innenausschuss einen Disput gehabt, der ein bisschen durch die Medienlandschaft ging. Aber ich muss auch sehen, der Mann hat einen Stimmanteil von 50% in seinem Wahlkreis. Der ist irgendwie im Bergisch-Rheinischen Landkreis. Da haben 50% der Stimmberechtigten, die da ihr Kreuzchen gemacht haben, haben den gewählt. Die wollen so jemanden. Und das ist etwas, da kann ich nicht nur sagen, dass das sind alles Verbrecher. Nein, das sind gewählte Menschen, die setzen sich halt hin, die erzählen den Leuten Kokolores, die Leute wählen das. Und dann muss ich auch sagen, da liegt es ein bisschen auch noch an anderen, nicht nur an den Parlamentariern, die da sitzen und versuchen, vernünftige Entscheidungen zu machen, trotz oder wegen Mehrheiten, sondern dann hängt es auch an uns, die wir gegen solche Gesetze sind, wie gut wir arbeiten können, aber eben auch an den Medien, die sich fragen müssen, wie sie denn Wahrheit schaffen, oder Fakten wenigstens zu transportieren, ohne dass bei den Leuten nur Terrorangst und alles ist so schrecklich ankommt. Das ist eine große Aufgabe, die aber, ich sag mal, ein bisschen gesamtgesellschaftlich gelöst werden muss.
Dann oute ich mich jetzt mal ein bisschen als einen Pessimisten. Also 35.000 Menschen haben ja mit der bisher größten Sammelklage in der deutschen Justizgeschichte letztlich dieses Karlsruher Urteil erwirkt. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass der öffentliche Protest gegen die Vorratsdatenspeicherung oder auch andere Datensammelinstrumente wie den elektronischen Entgeltnachweis Elena verglichen mit den Protesten gegen die Volkszählung in den 1980ern eher bescheiden ausfiel. Gibt es angesichts verstärkter Überwachungstendenzen eine gewisse Ohnmacht oder Lethargie bei vielen oder ist die Form des Protestes nur eine andere, weniger spektakuläre, weil eben nicht mehr auf der Straße stattfindende?
Der findet auch auf der Straße statt. Also schon unsere Demo 2008 war um einiges größer als die größten Demos, die es zu Volkszählungszeiten je gegeben hat. Wir haben sogar Demos, die am gleichen Tag in verschiedenen Orten damals stattgefunden hatten, zusammengezählt und es waren immer noch mehr Leute in Berlin auf der Straße als damals. Es war vielleicht noch eine andere Aufmerksamkeit der Medien, weil wir haben mittlerweile Leute, die in den Medien sitzen, die haben das alles mal irgendwie mitgemacht und finden es jetzt irgendwie langweilig und finden es nicht mehr so wichtig, darüber zu schreiben. Das war damals anders. Damals war es eine Aufbruchsstimmung, hat viele Leute mitgenommen. Das war es hier nicht so. Hier kann man jetzt als Aktivist richtig viel Wirbel machen und die Leute gucken und sagen, ja, aber damals war alles viel besser. Also damals haben die Leute wirklich noch was gemacht. Gut, vielleicht muss man dann auch dafür sorgen, dass bei einer Demo mehr Randale gemacht wird. Das ist aber jetzt nicht das, was ich machen will. Da fühle ich mich unwohl, weil wir leben in anderen Zeiten, wo man mit Kopf und Verstand und klaren Argumenten auch was transportieren kann. Zumal wir ja nicht mehr nur auf Distributionsmedien wie Radio oder Fernsehen oder Zeitung angewiesen sind, sondern wir haben mittlerweile Medien, die in alle Richtungen funktionieren, also ich sag mal Internet und darauf bestimmte Anwendungen, mit denen man kommunizieren kann, mit denen es auch möglich ist, ohne Randale Informationen weiterzureichen. Und ich sag mal so, wenn die Medien an dem Spiel irgendwann nicht mitmachen, dann wird sie irgendwann diese Medien auch nicht mehr geben, dann wird sie keiner kaufen, dann werden sich Leute halt über Blogs mehr informieren, als es eben über Zeitungen oder redaktionell betreute Medien gibt. Gut, dann wird es ein bisschen schwieriger herauszufinden, was ist Gerücht, was ist Geschwätz, was ist Wahrheit. Aber wenn ich mir das ein oder andere Medium so angucke, die einfach Verlautbarungen der Ministerien und Interessengruppen nachdrucken und unhinterfragt Informationen weitergeben, wie Terrorzellen, wo es eigentlich nur ein paar blöde Jungs gibt, die natürlich gefährlich sind, die man auch ermitteln muss und die man auch bestrafen muss für den Scheiß, den sie da machen, aber die eben mitnichten irgendwelche großen, bösen internationalen Terroristen sind. Solange Medien dann einfach auch nur was nachkauen, werden wir halt gucken müssen, wie wir die Landschaft der Medien auch, ja, wie sie sich selber dann klein kriegt.
Das ist eine interessante Wahrnehmung, dass dann halt etablierte Medienvertreter dem ihrer Meinung nach wenig Beachtung schenken, weil gerade diese Berufsgruppe ist ja eigentlich besonders gefährdet.
Es gibt Journalisten, die sagten, mit der Vorratsdatenspeicherung kann ich nicht mehr arbeiten, weil ich kann niemanden mehr anrufen, weil wenn ich investigativ recherchiere, ein Anruf und die Person ist, wie nennt man es so schön, verbrannt. Also man könnte nachweisen, dass es einen Kontakt zwischen Journalist und dieser Person gegeben hat. Und dass das nicht so eine Science-Fiction-Idee oder so eine James-Bond-Idee ist, wissen wir alle, wenn wir geguckt haben, wie die Deutsche Bahn oder wie die Telekom auf Daten zurückgegriffen hat, Verbindungsdaten von Leuten, um rauszufinden, welche Aufsichtsratmitglieder mit welchen Journalisten telefoniert haben, um gegebenenfalls undichte Stellen zu finden. Also genau sowas gibt es und insofern ist das ein weiterer Anreiz dafür eigentlich, dass Journalisten sich dem Thema sehr genau annehmen sollten. Ist nun eigentlich auf der anderen Seite so, dass Journalisten immer sehr zurückhaltend sind, wenn es um ihre eigenen Belange geht, weil über sich selber schreibt man nicht, sondern hält sich da raus. Man schreibt über andere, weil sonst ist die Nähe zu sich selbst eben zu groß. Aber ich glaube, an der Stelle müssen auch Journalisten begreifen, dass sie auch einen Kampf führen müssen gegen Leute, die tatsächlich uns alle, warum auch immer, permanent überwachen wollen oder zumindest uns im Glauben halten wollen, dass wir permanent überwacht sind und damit Verhaltensänderungen hinkriegen wollen, die sicherlich nicht zu unserem Nutzen sind.
Und für diesen Kampf haben Sie eine Kampagne ins Leben gerufen mit dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und über die reden wir nach der nächsten Musik. Thank you. Immer noch bei uns am Telefon Pader Luhn vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Wir reden jetzt mit ihm über die Kampagne gegen die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. Und mit dieser Kampagne versuchen Sie ja nun viele Menschen dazu zu bewegen, öffentlichen Druck auf die politischen Entscheidungsträger auszuüben. Wie sieht die Kampagne in ihren Einzelheiten konkret aus und auf welche Weise können sich die Leute denn daran beteiligen?
Im Moment läuft der Schwerpunkt auf einer Sache. Wir möchten gerne, dass die Menschen mal feststellen, da gibt es doch im Bundestag Leute, die für mich zuständig sind. In jeder Gegend, wo ich lebe, gibt es mindestens einen Bundestagsabgeordneten, der gewählt wurde, der für mich meine Belange zuständig ist. Und genau den muss man finden. Der hat ein Büro am Ort oder zwei Dörfer weiter, je nachdem, wo er sitzt, in der Kreisstadt oder sonst wo. Dort kann ich anrufen, ich kann Termin machen, ich kann hingehen und ich kann dieser Person mitteilen, hey, da wird ein Gesetz auf den Tisch kommen, da werden Leute wieder versuchen, zum zweiten Mal ein schon einmal als verfassungswidrig bezeichnetes Gesetz durchzubringen und ich möchte, dass du das nicht machst. Und dann werden die Leute manchmal sagen, ja, das ist eigentlich bei uns in der Fraktion der Herr sowieso zuständig. Und dann muss man den Leuten sagen, nein, es geht nicht darum, dass der zuständig ist, sondern es geht darum, dass Sie begreifen, worum es geht, weil es richtet sich auch gegen Abgeordnete. Auch Ihr Telefon wird abgehört. Auch Sie sind da nicht mehr unbeobachtet, wenn Sie mit der einen oder anderen Person telefonieren wollen. Das Verfassungsgericht hat zwar in seinem Urteil gesagt, es muss Ausnahmenregelungen geben, also es muss Bereiche geben, zum Beispiel Beratungsstellen, wo nicht mitgespeichert wird. Das ist aber gar nicht möglich. Das kann man gar nicht machen, technisch. Und insofern ist eh die Frage, ob so ein Gesetz technisch umsetzbar ist, wenn es denn nochmal entstehen würde. Aber es heißt eben auch, man muss von vornherein verhindern, dass so ein Gesetz überhaupt gemacht wird, damit wir nicht mehr glauben, dass in der Politik alles nur noch, wie soll man sagen, Gehirnamputierte rumarbeiten, die Gesetze machen, die völlig unnötig sind und dafür wichtigere Sachen einfach aus dem Blick verlieren.
Eine letzte Frage und da beharre ich dann nochmal auf meiner persönlichen Wahrnehmung, dass sich viele Menschen nicht gegen Überwachungsgesetze wehren. Ist die Gefahr möglicherweise für viele zu abstrakt und technisch zu komplex? Können Sie als jemand, der sich seit vielen Jahren mit dem Problem auseinandersetzt, noch einmal versuchen, Sie haben es ja auch zum Teil schon getan, deutlich zu machen, was die Vorratsdatenspeicherung für mich, für Sie oder einen oder unseren Hörer konkret bedeuten kann im Ernstfall?
Die Schwierigkeit bei diesen, ich sag mal weiter, Datenschutz- oder Privacy-Themen ist, es ist verdammt schwer zu erklären, warum ich nicht will, dass jeder alles über mich weiß oder nur ein paar alles über mich wissen. Sondern ich muss dann immer in mich hineinhorchen und stelle dann fest, selbst wenn ich eigentlich ja, wie sagt man so schön, keine großen Geheimnisse habe, wenn ich eigentlich nichts zu verbergen habe, merke ich doch, dass ich so einen inneren Garten habe. An den sollen Leute nicht rankommen. Der ist meins. Der gehört ganz ausschließlich mir. Und das Schöne ist, dass unsere Grundrechte uns auch die Möglichkeit geben, einfach zu sagen, das geht auch keinem was an und da habt ihr einfach eure Schnüffelnase rauszulassen. Und diesen Bereich, dieses Gefühl, das müssen wir verteidigen. Wir müssen uns wieder für die Gesetze einsetzen, also für unsere Grundrechte einsetzen, die uns das ermöglichen. Wir haben jetzt Jahre der Sattheit gehabt. Wir konnten uns viel um andere Dinge kümmern als ausgerechnet um unsere Grundrechte. Und tatsächlich sind wir jetzt in einer Zeit, wo das nicht mehr geht, wo wir tatsächlich schaffen müssen, sagen wir mal, ein oder zwei Tage im Monat dafür abzustellen, dass wir tatsächlich tätig werden und uns dafür einsetzen, dass eben nicht Gesetze gemacht werden, die uns in einem zukünftigen Überwachungsstaat leben lassen. Das ist wichtig, weil ansonsten, selbst wenn wir nicht das Gefühl haben, in einem Überwachungsstaat zu leben, weil wir da so langsam uns reingelebt haben und es vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht ein ganz perfekter Überwachungsstaat ist, für unsere Kinder zumindest wird es ganz schrecklich. Und das ist auch sehr spannend. Ich hatte das mehrmals im Gespräch mit Polizisten. Das sind nämlich Leute, die sehr sensibel sind, die permanent in einer Form leben von etwas falsch gemacht, gleich gibt's eine Anzeige, also auch bei sich selber, den eigenen Personen. Und das sind Leute, die sehr genau wissen, dass eine Überwachung sehr, sehr, sehr stressig werden kann. Und ich hatte einige, die mir einmal sehr genau den Unterschied erklärt haben zwischen Überwachung, also das, was ein Überwacher tut, und das, was ein Polizist tut. Das ist nämlich ein Ermittler. Der Polizist, der gute, der richtige Polizist, der seine Arbeit gelernt hat, der braucht keine Gesellschaft zu überwachen und der wird auch erst dann tätig, wenn es einen Verdacht gibt, wenn es einen Anlass gibt. Dann braucht er allerdings Werkzeuge, mit denen er gut arbeiten kann. Die soll der Polizist auch bekommen, in gewissem Maße. Also reiner Luxus ist natürlich auch da nicht. Und dann kann er auch arbeiten und dann braucht dieser Mensch auch gar keinen Überwachungsstaat. Und diese zwei Dinge zusammenzukriegen, dass wir nicht unseren inneren Garten aufgeben müssen, um Verbrechen zu bekämpfen, sondern dass wir den behalten können und Polizisten können trotzdem ordentlich ermitteln, weil sie personell gut ausgestattet sind, ordentliche Räume haben und auch die gesetzlichen Mittel haben, die sie brauchen. Das lässt sich tatsächlich vereinen, ohne dass wir unsere freiheitliche Demokratie gegen die Wand fahren.
Das sagt Padelun vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Es ging dabei um die Kampagne zur Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. Vielen Dank, Padelun.
Ich danke ebenfalls und ich hoffe, dass es dann doch eher eine Kampagne ist zur Verhinderung der Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung.